Ja, herzlich willkommen zu unserem filmischen Quartett. Heute wollen wir, wie schon angekündigt, über The Dust of Time, zu Deutsch der Staub der Zeit, reden. Eine griechisch-russisch-italienische Koproduktion des griechischen Regisseurs Theo Angelopoulos, der im Moment gerade in den Kinos gestartet ist. Kurz zum Inhalt des Films. A. Punkt, dessen Namen wir nicht näher erfahren, ein amerikanischer Filmregisseur griechischer Abstammung, kehrt in die römischen Filmstudios von Cinecittà zurück, um einen Film fortzusetzen, den er aus unbekannten Gründen abgebrochen hat. Seine Produzenten machen sich Sorgen, aber der Regisseur ist im Moment mit anderen privaten Problemen beschäftigt. Der Film handelt von der Liebe einer Frau, seiner Mutter Eleni, gespielt von Irène Jacob, zu zwei Männern, die sie ein Leben lang liebte und von denen sie auch bis zum Schluss wieder geliebt wurde. Ihre erste große Liebe, Spiros, gespielt von Michel Piccoli, dem Vater ihres Sohnes, sprich dem Filmregisseur, und zum anderen Jakob, gespielt von Bruno Ganz, den sie während ihrer langen Haft in einem sibirischen Straflager kennen und lieben gelernt hat. Die Liebenden verlieren sich und finden sich wieder. Sie suchen einander auf einer Reise durch Raum und Zeit, vorbei an bedeutenden Ereignissen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, wandern durch Sibirien, Nordkasachstan, Italien, Deutschland, Amerika. Der historische Bogen spannt sich über Exil, Trennung und Aufenthalt in der Fremde bis zum Zusammenbruch von Ideologien. Von Stalins Tod, dem Watergate-Skandal unter Nixon, dem Vietnamkrieg in den USA und nicht zuletzt dem Fall der Berliner Mauer 1989. Eleni, die Kommunistin, wurde während der griechischen Militärdiktatur verhaftet, war ins Exil in die Sowjetunion gegangen, aber auch dort inhaftiert worden, bevor sie beim Untergang des Sowjetkommunismus mit Jakob freigelassen und über die österreichische Grenze ausreisen durfte. Wie im Traum erinnert sich A., der Regisseur, an die Menschen und Ereignisse seiner Vergangenheit, die er in der Gegenwart noch einmal erlebt. In einem menschenleeren Berlin, in der Dämmerung des 21. Jahrhunderts, fällt leise der Schnee auf vergangene Zeiten und vergehende Zeit wie der Staub der Zeit. Der Film lief dieses Jahr außer Konkurrenz im Wettbewerbsprogramm der Berlinale. Co-Autor des Drehbuchs war der fast schon legendäre Autor Tonino Guerra, der für viele berühmte Filme von Michelangelo Antonioni und Federico Fellini die Drehbücher geschrieben hat. Die Komponistin der ruhigen, stimmungsvollen Filmmusik ist Eleni Karaindrou, die bereits seit den 80ern für alle Filme von Angelopoulos die Filmmusik gemacht hat. Ja, liebes Quartett, nach dieser ausführlichen Einleitung will ich euch doch einfach mal fragen. Die Geschichte des Films wird ja nicht chronologisch erzählt, sondern eher in Bruchstücken. Kann man als Zuschauer der Handlung folgen? Weiß man, worum es geht? Erschließt sich dieser Baukastenstruktur?
Also ich fand es unheimlich schwer, der Handlung zu folgen, muss ich sagen. Also es hat am Anfang bestimmt eine Dreiviertelstunde gedauert, bis ich auch nur so annähernd mal einen Plan davon hatte, was da überhaupt passieren soll, worum es geht in der Geschichte. Man hat immer so verschiedene Bruchstücke gesehen, es wurden Sachen angedeutet und nicht zu Ende geführt und der Film sprang einfach nur ganz wild hin und her, ohne dass sich da mal ein roter Faden aufgebaut hat.
So, das Schwierigste fand ich eigentlich, da überhaupt zu sehen. Das hatte ich zwar vorher mal im Presseheft gelesen, aber während des Films sollte man da auch angeführt werden, zu sehen, dass da jemand einen Film dreht über diese ganze Familiengeschichte. Es wird halt hin und her geschnitten zwischen einem Regisseur, der durch Rom läuft, und Leuten, die in Sibirien ein paar Jahre vorher unterwegs sind oder dann später in Berlin oder an vielen anderen Orten dann auch. Aber so diese Verbindung, dass er da einen Film drüber drehen will, die wird überhaupt nicht klar aus meiner Sicht.
Ja, also das war bei mir ähnlich. In mir hat sich das eigentlich noch bis zum Schluss nicht wirklich erschlossen. Aber was ich eben auch das große Problem war die räumliche Hin- und Herspringen. Also zwischen den einzelnen Orten. Es gibt ja Rom, wo der Film gedreht wird, dann einen Ort in Kasachstan. Dann, jetzt müsst ihr mir weiterhelfen, welche Orte Berlin. Gab es noch? Berlin, genau.
Sibirien.
Und Sibirien.
Noch über Amerika. Toronto.
Ja, es kann durchaus so gewesen sein, dass der Film dabei war.
Und es war anstrengend, dem zu folgen.
Ja, ich fand es lustig, dass Alex jetzt halt gerade diese Einführung chronologisch erzählt hat. So ist es nachher nicht. Man wird vieles, was Alex jetzt gerade gesagt hat, auch gar nicht im Film wiedererkennen. Die Sache ist, am Anfang, so die ersten 30 Minuten, setzten sich diese ganzen Bilder schon noch ganz gut zusammen. Aber dann fährt der Film sofort weiter im Text fort und alles, was man sich gerade wieder zusammenreimen konnte, bricht wieder zusammen. Und der Film kommt einfach von vorne bis hinten auf keinen grünen Zweig damit. Also wir hatten das ja gerade schon mal so ein bisschen angesprochen, dass es so scheint, als wären einfach ja diese ganzen Szenen im Shuffle-Modus zusammengesetzt wurden. Also ähnlich wie man das beim MP3-Player kennt. Das erscheint fast zufällig an einigen Stellen. Und der einzige Reiz ist da irgendwie, aus diesen verschiedenen Informationen, die ganz zu ganz unterschiedlichen Zeitpunkten gekommen sind, die irgendwie wieder einzubinden und daraus sich den Sinn herzuleiten.
Hat für jemanden das Bauprinzip Sinn gemacht? Also wäre der Film besser gewesen, wenn man ihn chronologisch erzählt hätte? Hätte das sich erschlossen?
Es hätte sich mir mehr erschlossen. Ob er besser gewesen wäre, ist noch die große Frage. Ja.
Es gibt ja durchaus auch den Trick, wenn man jetzt eine Handlung hat, die zu erzählen jetzt nicht unbedingt so spannend wäre chronologisch, dass man sie dann eben achronologisch erzählt und sich erhofft, dadurch eben noch so ein paar Postmodernitätspunkte bei den Zuschauern zu holen.
Oder wie bei Memento rückwärts.
Ja, bei Memento war es ja noch meisterhaft, aber so manche Leute schimpfen ja da auch über 21 Gramm von Inarritu in dieser Hinsicht, ich jetzt nicht, aber bei Angelopoulos, Dust of Time war es jetzt natürlich extrem, wobei... Also da fängt es ja schon bei manchen Szenen an, die wirklich so inszeniert sind, dass man denkt, okay, es sieht ein bisschen aus wie im Theater. Es könnte natürlich in dem Fall dann auch an der Synchronisation liegen, das muss man da immer einschränken dazu sagen.
Es könnte natürlich einfach auch ein Film übers Filmemachen sein. Das Ganze fängt ja an mit dem Regisseur, der was dreht und man hat ein bisschen den Verdacht, dass es die eigene Familiengeschichte ist, die ja dann auch prompt in diesen Rückblenden erzählt wird. Ist es denn ein Film übers Filmemachen? Ist dieser Regisseur, der diesen Familienfilm drehen will, eine verbindende Klammer für das ganze Konzept?
Er taucht auf jeden Fall regelmäßig auf in verschiedenen Szenen mit den unterschiedlichsten Darstellern. Allerdings wird er für mich trotzdem nicht zum verbindenden Element. Ich sehe seine Rolle da als nicht so tragend an. Und Film übers Filmemachen, ich würde sagen, das Filmemachen an sich wird zu wenig thematisiert. Es gibt ein paar sehr schöne Bilder, die aber letztendlich dann mit seinem eigenen Film dann wieder nichts zu tun haben. Also schön choreografierte Bilder, aber ja, dann wird noch kurz die Filmmusik thematisiert, wo dann die Klavierspielerin des Filmorchesters vorgestellt wird und auch eine sehr schöne Klaviersequenz vorspielt, was dann auch wieder zur Ruhe des Films beiträgt. Allerdings Film übers Filme machen würde ich jetzt nicht als hervorstechend.
Ja, es ist eher so, dass halt verschiedene Kunstbereiche, halt auch gerade Musik, eben noch angedeutet werden. Aber gerade dadurch, dass halt diese Geschichte des Regisseurs eher ja, zur Side-Story verkommt, also sie trägt wirklich gar nichts mehr im Endeffekt dazu bei, und dass diese Dreiecksgeschichte immer mehr an Gewicht gewinnt, dadurch würde ich halt sagen, dass man das, was dadurch durch den Regisseur eingeführt wird, dass er in den Hintergrund rücken kann. Also es ist nicht so bedeutsam, dass man das jetzt als Film übers Filmemachen bezeichnen kann.
Mhm. Ja, wie Martin ja auch anfangs schon erwähnt hat, es wird überhaupt nicht klar zunächst, dass da ein Regisseur einen Film macht. Man hat halt eben einmal diese Figur, von der man dann irgendwann im Laufe des Films eben erfährt, dass es der Regisseur eines Films ist, und dann diese Szenen, die dann anfangs im Zug spielen, wo man gar nicht weiß, was da zusammenhängt. Das ist, weiß ich nicht, also man hat die ganze Zeit mehr so das Gefühl, dass der Regisseur mit der Aufarbeitung seiner Familiengeschichte beschäftigt ist, als damit einen Film zu machen, und dass dieser Film halt mehr so ein Abfallprodukt des Ganzen ist.
Wenn wir von den Figuren schon sprechen, müssen wir auch auf die Besetzung zu sprechen kommen. Die ist natürlich unglaublich. Also Angelopoulos hat mit seinem Ruhm und seinen Erfolgen hier wirklich es geschafft, Lieblingsschauspieler der Autorenfilme zu versammeln, wie man sie selten zusammen sieht. Also Bruno Ganz ist eben der Jakob, der Liebhaber, Michel Piccoli, der Mann von Eleni, Irene Jacob selber, die Hauptrolle, ja auch schon eine Kieslowski-Schauspielerin, Willem Dafoe spielt eben diesen Regisseur, und die deutsche Christiane Paul spielt die Frau von Willem Dafoe mit dem bestechenden Namen Helga. Was sagt ihr denn zu den Schauspielern? Tragen die den Film? Haben die euch überzeugt?
Also ich muss jetzt mal eine Lanze für Bruno Ganz brechen. Der hat hervorragend gespielt, und Irene Jacob kommt eigentlich auch sehr gut rüber. Wobei Piccoli, hatte ich das Gefühl, dass er nicht sehr präsent war während der ganzen Zeit.
Ja, Piccoli, also war auch der mir durch sein debiles Lächeln sehr hervorstach, aber damit auch keinen Beitrag zur eigentlichen Handlung geleistet hat. Er war, dieses stete Lächeln auch in ernsten Situationen war so, traurig und lächerlich, dass man sich irgendwann gewünscht hätte, mal eine normale emotionale Regung zu sehen, die es einfach nicht gab.
Ja, aber der Vorteil ist, die erste Hälfte des Films sieht man ihn nur von hinten. Von da ist er da durchaus noch erträglich.
Ja, da soll er halt einen jungen Mann spielen und da man den gleichen Schauspieler genommen hat, musste man ihn von hinten zeigen, habe ich gesehen. Und dann als alter Mann darf man ihn dann von vorne sehen, weil das passt dann vom Gesicht.
Ja, das hätte man vielleicht noch ein bisschen geschickter hinkriegen können, aber na, er wollte es halt so, der Angelopoulos.
Es gab da wohl auch ein paar Finanz- und Organisationsprobleme bei der Planungsphase dieses Films, habe ich irgendwo gelesen.
Mhm. Ja. Ja, zu den Schauspielern kann ich noch kurz was sagen. Das Problem ist halt, die Schauspieler sind natürlich großartig. Gerade Willem Dafoe, einer meiner Lieblingsschauspieler. Bruno Ganz ist auch toll. Der ist hier in dem Film auch auf Normalform. Und der Rest bleibt eigentlich ziemlich blass. Aber es liegt meiner Meinung nach auch vor allem daran, dass halt die Dialoge teilweise ziemlich fürchterlich sind. Es läuft einem schon der Schauer über den Rücken, allein wenn man das hört. Und zum anderen ist natürlich auch die Art und Weise, wie sie Schauspielern oder Schauspielern müssen, etwas merkwürdig. Es wirkt so mittelklassiges Theaterniveau. Also es ist sehr stilisiert und wirklich sehr unnatürlich.
Ich muss auch sagen, also ich fand die Leistung sehr, sehr durchwachsen. Also dass Willem Dafoe so toll war, kann ich jetzt nicht unterstreichen. Also mir hat er gerade im Vergleich, wo ich ihn vorher im Antichristen gesehen habe, wo er wirklich eine brillante Leistung hingelegt hat,
war auch nicht toll in dem Film.
Überhaupt nicht gefallen. Also ich war sehr enttäuscht. Ich hatte mich eigentlich sehr darauf gefreut, ihn jetzt wiederzusehen. Und muss sagen, das hat mich nicht überzeugt. Bruno Ganz, da kann ich meinen Mitdiskutanten hier nur zustimmen, war brillant. Das ist einfach unheimlich toll gemacht. Das wirklich war sehr präsent im ganzen Film. Irène Jacob fand ich auch wieder so eine recht blasse Figur. Sie hat vor allen Dingen dann auch später, als sie die alte Frau gespielt hat, das nicht wirklich rüberbringen können, meines Erachtens. Also war schon eher durchwachsen, teils sehr gut und teils wirklich sehr schlecht, was aber auch schon der bereits angesprochenen Synchronisation geschuldet sein kann, weil der Film wohl, wie zu lesen war, wirklich in drei verschiedenen Sprachen gedreht wurde und in der Synchro halt wirklich alle nur Deutsch miteinander sprachen.
Ja, beide Teile wurden auf Englisch gedreht, womit sich die französischen Schauspieler wohl schwer getan haben und wir haben natürlich jetzt nur die deutsche Synchronisation sehen dürfen.
Ja, und die ist ziemlich mies, da sind wir uns alle einig.
Es geht ja dann letzten Endes um diese Dreiergeschichte. Also trotzdem Regisseur und diesem ganzen Vorspann ist es ja diese Eleni, die zwischen zwei Männern hängt, also diesem ihr frühen Liebe Spiros, von dem sie das Kind bekommt, und diesem Jakob, mit dem sie dann 20 Jahre da in diesem Gefangenenlager verbringt und da auch ein Liebespaar mit ihm bildet. Berührt einen diese Liebesgeschichte? Geht der einem nahe? Ist das der Kern des Films?
Also jetzt muss ich mal ketzerisch sagen, dass es leider nicht hilft, in so einer Art von Geschichte die betreffenden Männer ungefähr 100 Mal den Namen der Frau sagen zu lassen. Also das ist so ein, das Wort, was jetzt, glaube ich, in dem Film wirklich 100 Mal kommt.
Eleni.
Irgendjemand, der Eleni ruft. Ja. Besonders Bruno Ganz tut sich da hervor. Der macht das zwar sehr ausdrucksvoll, aber es ist wirklich nicht ergreifend. Also das ist absolut misslungen in diesem Film.
Man muss aber auch dazu sagen, dass sowohl Mutter als auch Tochter Eleni heißen und sich dafür dann genug Gelegenheiten bieten, diesen Namen eben zu erwähnen.
In dem Film geht es ja auch um zerbrochene Ideologien,
trotzdem.
um das 20. Jahrhundert, um das Ende des Kommunismus. Man sieht diese weggeräumten Stalin-Büsten irgendwann und irgendwann wird Stalins Tod verkündet. Und viele dieser griechischen Oppositionellen sind ja als Kommunisten freiwillig in die Sowjetunion auch gegangen damals. Ist es vielleicht einfach eher ein philosophischer Film, der über das 20. Jahrhundert reflektiert, der sich diese Ideologien und politischen Utopien zum Thema macht und einfach dazu philosophisch was erzählt, ohne so sehr auf seine Handlung zu gucken?
Ich sag mal so, der Film deutet letztendlich vieles an, aber ob er das wirklich dann auch transportiert. Also es gibt halt immer auf diese ganzen geschichtlichen Ereignisse und was damit verbunden ist, sehr viele Seitenblicke. Im Prinzip wird er versucht, die ganze zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts noch kurz anzudeuten, zusammenzufassen, von der Sowjetunion bis zur, das endet ja genau bei der Jahrtausendwende. Und
wie beim Fall der Mauer endet das, oder nicht?
Nein, das endet schon 1999 und dann genau noch an Silvester.
Der Silvesternacht,
genau. Ja, richtig, ja.
Und ja, also ich glaube, das war sicherlich seine Intention, geschafft hat er es nicht.
ich glaube nicht, dass es seine Intention war. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass er seine eigene Lebensgeschichte erzählen möchte und sich dabei einfach hoffnungslos verzettelt hat.
Ein weiteres Markenzeichen sind ja seine schönen Bilder. Haben die euch gefallen? Oder die Musik?
Die Musik fand ich sehr schön. Das war so eine ruhige Klaviermusik, die auch immer bei dem Regisseur selbst eine große Rolle gespielt hat, der irgendwie einen Bezug zu der Klaviermusik hatte. Die Bilder, es gab so zwei oder drei hervorstechende Bilder. Einmal eines, was ich gar nicht verstanden habe, was das sollte. Es war eine Kunst an der Wand mit einem Engel, der die Hand ausstreckt nach einem dritten Flügel, was ich nicht verstanden habe. Dann noch eine Menge, als der Stalin-Tod verkündet wird, die alle aufblicken zu dem Lautsprecher, wo es durchgesagt wird, und dann alle ihren Blick senken, was schon eine Choreografie darstellt. Und dann noch Zwangsarbeiter, die wie im Akkord eine Treppe hochgehen, was auch, es wird immer mehr fokussiert auf die gehenden Arbeiter und es macht schon Eindruck, ist ein schönes Bild, aber mehr halt auch nicht.
Also schöne Bilder. Die Frage ist, ob sie sich verbinden zu einer schlüssigen Geschichte.
Das finde ich nicht.
Ja, das ist eben das Problem. Also jede Szene für sich genommen ist okay, aber insgesamt wird man halt daraus dann doch nicht schlau. Es ist sehr bedeutungsschwanger und visuell aufgeladen, aber leider mehr auch nicht. Da steht wenig hinter.
Das war eigentlich schon ein Schlusswort von Philipp. Dann frage ich nochmal alle schnell in der Runde nach ihrem Schlusskommentar.
Ja.
Angucken oder nicht?
Für mich nicht angucken. Ich bin beinahe eingeschlafen, wirklich. Das passiert mir äußerst selten, aber er war ruhig und für mich nicht sehenswert.
Ja, das kann ich so unterschreiben. Ich habe mich während des ganzen Films auch eher geärgert und mich gefragt, was ich da eigentlich gerade mache. Wäre es ein Festival gewesen, wäre ich vermutlich sogar nach spätestens der Hälfte gegangen.
Und was sagt Martin?
Kann ich nichts hinzufügen, absolut. Misslungener Film, teilweise bemüht, aber es hat an allen Ecken und Enden was gefehlt.
Ja, ganz bezeichnend ist, also ich habe auch nach der Hälfte des Films nach einer Stunde schon auf die Uhr gesehen und dachte, dass er eigentlich jede Minute vorbei sein müsste. Letztendlich hatte da noch eine Stunde dran gehangen und dadurch, dass es wirklich sehr viele Zeitsprünge gibt, weiß man auch nicht genau, wo die Storyline, wenn es denn eine geben sollte, letztendlich hinläuft und wann es da zu einem Ende kommen kann.
Okay, vielen Dank ans Quartett. The Dust of Time läuft im Friedrichsbau 21:15, vermutlich nächste Woche auch noch.